Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da ist Monika Seinsche am Mikrofon. Hallo. Wir haben später in der Sendung einen Dinosaurier mit Stachelhalsband und Panzerplatten im Programm. Und wir zeigen, was Ebenholzbäume mit afrikanischen Waldelefanten zu tun haben. Aber wir starten mit einem Thema, das die meisten etwas älteren Menschen mit einem latent schlechten Gewissen plagen dürfte. Die Darmkrebsvorsorge. Dazu werden alle gesetzlich Versicherten über 50 Jahren regelmäßig eingeladen. Allerdings gehen weniger als die Hälfte dann auch wirklich hin. Denn auch wenn eine rechtzeitige Darmkrebsdiagnose Leben retten kann, ist eine Darmspiegelung aufwendig und unangenehm. Jetzt berichten Schweizer Forschende im Fachmagazin Cell Host and Microbe, dass sie Darmkrebs mit einer einfachen Stuhlprobe allein anhand des Mikrobioms im Darm erkennen können, ganz ohne Darmspiegelung also. Ich habe den Erstautor Mirko Trechkowski von der Universität Genf gefragt, wie sie das machen. Das Mikrobiom im Darm ist schließlich sehr individuell.
The highest possible resolution we can actually profile microbiota is the strains.
Die höchste Auflösung, in der wir Mikrobiota darstellen können, sind die Bakterienstämme, also genetische Linien oder Variationen innerhalb einer Art von Bakterien. Und diese Bakterienstämme unterscheiden sich sehr stark von Wirt zu Wirt, zu 95%. Das bedeutet, zwei Menschen können von der Artzusammensetzung ein sehr ähnliches Mikrobiom haben, aber auf Ebene der Bakterienstämme ist es sehr unterschiedlich. Und einige dieser Bakterienstämme beeinflussen wiederum die Funktion der Bakterien. Und das ist problematisch, wenn man Ergebnisse generalisieren möchte. Wenn Sie zum Beispiel eine Studie hier bei mir in Genf durchführen und eine bei Ihnen in Köln, dann werden Sie vielleicht dieselben Arten finden, aber ganz unterschiedliche Bakterienstämme. Und das macht es sehr schwer, die beiden Studien zu vergleichen. Sie können sie zwar auf der Ebene der Arten vergleichen, aber dann entgehen Ihnen viele der Unterschiede in der Funktion, die in Ihrem Mikrobiom vielleicht vorhanden sind.
Und wie haben Sie das Problem gelöst?
So the solution was to capture somehow this functional diversity, but still enable
general. Die Lösung war, die Vielfalt dieser Funktion abzubilden, aber gleichzeitig noch einen Vergleich unterschiedlicher Datensätze zu ermöglichen. Und dafür haben wir eine neue Ebene definiert, die Unterarten. In diesen Unterarten können wir die Stämme anhand ihrer Funktionen gruppieren und dann mit verschiedenen Krankheiten assoziieren.
Associate them with a certain disease.
Okay, and what makes these so specific?
Was zeichnet diese Unterarten denn aus? Also was tun sie im menschlichen Körper, um Darmkrebs auszulösen?
To make colorectal cancer.
Right. So we know that there are certain links.
Wir wissen aus früheren Studien schon, dass einige Bakterienarten in Verbindung stehen mit Darmkrebs. Aber wenn man diese verschiedenen Studien vergleicht, einige aus Europa, andere aus den USA, fällt auf, dass sich die Ergebnisse kaum reproduzieren lassen. Mal sind es die einen Bakterienarten, mal die anderen, die im Zusammenhang mit dem Krebs zu stehen scheinen. Wenn wir aber genauer hineinzoomen und uns die Unterarten anschauen, sehen wir ein viel klareres Bild und viel mehr Assoziationen mit Krankheiten. Deshalb haben wir jetzt den ersten vollständigen Katalog der Unterarten der menschlichen Darmmikrobiota entwickelt. Und damit können wir unsere Computermodelle füttern, die mit Hilfe von maschinellem Lernen Muster erkennen können und sehr genau vorhersagen können, ob ein Patient Darmkrebs hat oder nicht.
Und in welchem Stadium können Sie Darmkrebs damit erkennen?
Wir können damit schon Adenome erkennen, also polypenartige Vorstufen, aus denen Darmkrebs entstehen kann, und auch alle anderen Krebsstadien. Und das mit einer größeren Genauigkeit als jede andere nicht-invasive Untersuchungsmethode. Im Moment können wir mit unserer Methode 90% der Krebserkrankungen erkennen. Und je mehr Datensätze wir unserem Computer zum Trainieren geben, desto genauer wird das Modell die Krebsfälle erkennen können. Zum Vergleich, mit einer Darmspiegelung lassen sich 94% erkennen. Da sind wir also schon auf einem guten Weg.
Super useful, actually.
How long do you think will it take?
Wie lange wird es Ihrer Einschätzung nach noch dauern, bis man dann wirklich in der Apotheke einen solchen Test kaufen kann?
Test and do it at home.
The critical part right now would be to do the clinical study.
Der kritische Punkt ist jetzt die klinische Studie, die wir bald beginnen, um die Zulassung als Testmethode zu bekommen. Die Studie hilft uns natürlich auch, noch weitere Datensätze zu bekommen, mit denen wir unser Modell trainieren können, sodass es immer besser werden sollte. Wir brauchen die klinische Studie also in zweierlei Hinsicht, um die Performance des Modells noch weiter zu verbessern und um die Zulassung zu bekommen.
Mirko Trajkowski von der Universität Genf war das über die Diagnose von Darmkrebs mit Hilfe einer Stuhlprobe. Wir berichten hier ja immer wieder über Naturkatastrophen und ihre Folgen, also über Vulkanausbrüche oder Erdbeben oder Tsunamis. Aber die Gefahr, um die es jetzt gleich geht, hatten wir noch nicht im Programm. Denn selbst die meisten Forscher haben noch nie von ihr gehört, obwohl sie immer wieder Menschenleben kostet. In vielen dicht besiedelten Regionen Afrikas und anderer Länder des globalen Südens stürzen nämlich Häuser in riesige urbane Schluchten, die entstehen, weil Städte dort unkontrolliert wachsen. Eine Studie im Fachmagazin Nature ist jetzt eine der ersten, die dieses Phänomen genauer beschreibt. Volker Mrasek hat mit den Autoren gesprochen.
Heftiger Tropenregen prasselt auf labile Hänge. Das abfließende Wasser erodiert den Boden und plötzlich tut sich ein Erdspalt auf, mitten in dicht besiedelten Stadtbezirken und so groß, dass Häuser und Hütten darin verschwinden und manchmal auch ihre Bewohner. So läuft es ab, wenn sogenannte urbane Schluchten entstehen, riesige Risse durch städtische Wohngebiete. Der belgische Geograf Matthias van Marske spricht von einem Georisiko in Ländern des globalen Südens, das weitgehend unbekannt sei.
Wir haben schon Gräben gesehen, die einen Kilometer lang sind oder sogar noch länger. Sie können bis zu 100 Meter breit sein und Dutzende Meter tief. Diese Schluchten werden so groß, weil sie mit jedem neuen Starkregen weiter aufreißen, über Jahre oder Jahrzehnte.
Wie groß das Problem ist, haben Van Marske und andere jetzt exemplarisch untersucht, und zwar in Zentralafrika. Im Blick dabei die Demokratische Republik Kongo. Sie leide besonders stark unter den City Canyons, so der Professor von der Katholischen Universität Löwen. Die Auswertung von Satellitenbildern ergab, fast 3000 riesige Erosionsrinnen ziehen sich durch 26 kongolesische Städte. Durch den Abgleich mit Bevölkerungsdaten war es möglich abzuschätzen, wie viele Bewohner davon betroffen sind.
Fast 120.000 Einwohner sind durch Erosionsrinnen zwischen 2004 und 2023 obdachlos geworden. Ihre Häuser wurden praktisch von der Erde verschluckt. Es kommt dabei auch zu Todesfällen. Als wir einmal vor Ort waren und es extrem regnete, sind in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa 40 Menschen in solchen Erdspalten gestorben.
Die klaffenden Wunden im urbanen Raum entstehen oder wachsen, weil sich immer mehr Menschen dort ansiedeln.
Städte wie Kinshasa wachsen rapide und das meistens ohne städtebauliche Planung und ohne eine vernünftige Infrastruktur. Das passiert alles in armen Vierteln am Stadtrand. An die Stelle natürlicher Vegetation treten dort versiegelte Flächen, in denen kein Wasser mehr versickert und Hausdächer, von denen es abläuft. Fast alle der urbanen Schluchten stehen außerdem im Zusammenhang mit Straßen.
Auch sie verschärfen das Problem, und zwar dann, wenn sie einfach so angelegt werden, ohne Entwässerung. Bei Starkregen verwandeln sich die Straßen dann in Kanäle, in denen Wasser aus den hügeligen Randbezirken in die City schießt und dort die Erde wegreißt.
Diese Schluchten in ihrer Ausbreitung zu stoppen, ist sehr aufwendig. Dafür braucht man Befestigungen aus Unmengen von Beton. Außerdem muss man Kanäle anlegen, um jede neue Flutwelle abzuführen. Ein einziges solches Projekt verschlingt manchmal mehr als 10 Millionen Dollar. Deswegen werden nur wenige der Gräben gesichert.
Noah Finnegan ist Professor für Geowissenschaften an der Universität von Kalifornien in Santa Cruz und verblüfft von dem, was seine Fachkollegen jetzt aus Afrika berichten.
Das hier beschriebene Phänomen ist ziemlich gut bekannt, aber nur aus Agrarlandschaften. Ich kann das auch hier in Kalifornien sehen. Ackerböden haben sich so verändert, dass sie dem Wasserdruck nicht mehr standhalten und durch Erosion entstehen Gräben in der Erde. Aber ich habe so etwas noch nie im städtischen Raum gesehen.
Uganda, Nigeria, Madagaskar, aber auch Brasilien. Das sind weitere Länder, in denen schon urbane Schluchten aufgerissen sind. Das Problem werde sich noch verschärfen, warnt Matthias van Maske, weil Städte im globalen Süden weiterhin rapide wachsen und weil man davon ausgehen müsse, dass auch die Starkniederschläge noch intensiver werden als Folge des Klimawandels.
Volker Marasek war das über urbane Schluchten, die in Slums und armen Vierteln des globalen Südens entstehen. Das fast schwarze Ebenholz gehört zu den wertvollsten Holzarten überhaupt. Die Ebenholzbäume wachsen meist in Afrika und tragen große Früchte und Samen, die bei Waldelefanten beliebt sind. Aber nicht nur die Tiere profitieren von den Früchten, auch die Bäume profitieren von den Elefanten, wie ein internationales Forschungsteam jetzt im Fachmagazin Science Advances beschreibt. Christine Westerhaus berichtet.
Ohne die Rufe der Waldelefanten wäre der afrikanische Regenwald nicht nur deutlich leiser. Auch die Vegetation würde sich verändern, denn Waldelefanten sind wahre Meister im Transport von Pflanzensamen. Berechnungen zeigen, pro Tag vertilgen sie mehrere Kilo Früchte und verteilen bis zu 350 Samen in jedem Quadratkilometer Wald. Wie wichtig Elefanten für die Vielfalt in afrikanischen Regenwäldern sind, hat nun ein Forscherteam um Vincent de Blaue vom International Institute of Tropical Agriculture in Kamerun genauer untersucht. Am Beispiel des afrikanischen Ebenholzbaums, aus dem wertvolle Holzinstrumente gefertigt werden.
Wir haben uns die Verteilung dieser Bäume in Kamerun genauer angeschaut und beobachtet, dass sich in Wäldern ohne Elefanten kaum neue Pflanzen ansiedelten. Wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns angeschaut, wie die einzelnen Bäume miteinander verwandt sind. Dabei zeigte sich, in Waldgebieten ohne Elefanten betrug der Abstand von Setzlingen zu den Mutterbäumen nur wenige Dutzend Meter, obwohl sie normalerweise kilometerweit voneinander entfernt wachsen.
In Wäldern mit Elefanten entdeckten die Forschenden fast 70% mehr Setzlinge. Diese hatten sich außerdem in deutlich größerer Entfernung zu den Mutterpflanzen angesiedelt, was den Bäumen dabei hilft, Konkurrenz zu vermeiden und Krankheitserreger abzuwehren.
Wir haben außerdem gesehen, dass die Samen viel besser überlebten, wenn sie in Elefantendung eingebettet waren oder wenn wir sie dort platzierten. Also schützt der Elefantendung die Samen, was bislang nicht untersucht wurde.
Ungeschützte Samen wurden etwa 8-mal häufiger von Ratten gefressen als in Kot eingebettete. Warum ist zwar noch unklar, doch Vincent de Blaues Kollege Thomas Smith von der University of California vermutet, dass der Gestank eine Rolle spielt.
Er könnte den Geruch der Samen maskieren, sodass Ratten diese nicht finden. Außerdem, haben Sie jemals versucht, getrockneten Elefantendung aufzubrechen? Der ist wirklich hart.
Die Forschenden gehen davon aus, dass auch andere tropische Baumarten bei ihrer Vermehrung auf Waldelefanten setzen, weil sie besonders große Früchte und Samen produzieren. Wahrscheinlich sind Elefanten für den Regenwald also nicht nur wichtige Gärtner, weil sie Gestrüpp niedertrampeln und den Boden mit ihren Ausscheidungen düngen. Sie sorgen auch für Artenvielfalt. Und das sei ein weiterer wichtiger Grund, die vom Aussterben bedrohten Tiere besser zu schützen, betont Thomas Smith.
Between 2002 and 2011,
zwischen 2002 und 2011 sind die Populationen von Waldelefanten um 62% zurückgegangen. Wenn wir sie nicht besser schützen, werden sie aussterben. Und das wird auch dazu führen, dass sich afrikanische Regenwälder schlechter regenerieren können. Das ist ein ernsthaftes ökologisches Problem, über das wir uns stärker Gedanken machen müssen. Denn wir schätzen, dass Dutzende weiterer Baumarten von Elefanten abhängig sind.
Literally dozens of other tree species that probably are very dependent on elephants.
Waldelefanten helfen Ebenholzbäumen bei der Vermehrung. Das war ein Beitrag von Christine Westerhaus. Im Laufe der Evolution haben sich aus einfachen Lebewesen vielfältige, komplexe Organismen entwickelt. Das betrifft unter anderem den Stoffwechsel, die Fortbewegung und auch das Aussehen. Im Verlag Ballard Nature präsentiert ein internationales Paläontologie-Team nun das Fossil eines sehr seltsamen Dinosauriers. Das früheste bislang bekannte Skelett eines Ankylosauriers. Und das war entgegen aller Erwartungen extrem gepanzert. Einzelheiten von Michael Stang.
2021 sorgte eine Veröffentlichung im Fachblatt Nature Ecology and Evolution für Aufsehen. Beschrieben wurde das mit rund 150 Millionen Jahre bislang älteste bekannte Fossil eines Ankylosauriers. Obwohl der Fund aus Marokko nur aus einem Knochenfragment bestand, war Hauptautorin Susanna Maitman sicher, dass es eine bislang unbekannte Dinosaurierart war.
Normalerweise benennen wir neue Arten nicht anhand einzelner Rippenteile. Doch dieses Exemplar war so einzigartig und ungewöhnlich. Es zeigt Merkmale, die es von allen anderen Dinosauriern unterscheidet. Also war klar, dass es sich um eine neue Art handelt.
Susanna Maitman vom Naturhistorischen Museum in London benannte das Tier Spicomellus afa. Analysen des Knochengewebes unter dem Mikroskop hatten gezeigt, dass es sich um einen Ankylosaurier handelte. Jetzt, 4 Jahre später, ist ihr etwas gelungen, was selten passiert. Im selben Fundgebiet in Nordafrika entdeckte sie mit ihrem Team die Überreste eines weiteren Tiers von Spicomellus afa. Und nicht nur das.
Wir haben ein noch älteres Teilskelett von dieser Art gefunden, 165 Millionen Jahre alt. Ankylosaurier waren diese breitbeinigen Dinosaurier mit kurzen Gliedmaßen und Panzerung. Dieses Tier ist vom Kopf bis zum Schwanz mit riesigen, langen Stacheln bedeckt, einige bis zu 1 Meter lang. Das ist gänzlich anders als alles, was wir von Dinosauriern kennen. Es ist ein völlig verrückter Dinosaurier-Punk.
Diese Beschreibung bezieht sich auf ein seltsames Stachelhalsband, so Susanna Maitman, das komplexer, länger und größer ist als alles bislang Bekannte. Ein Halskragen, aus dem 4 lange Stacheln ragen. Die Stacheln sind miteinander verwachsen und an den Rippen befestigt. Solche Stacheln gibt es auch am Becken. Diese extreme Panzerung wirft viele Fragen auf.
Der Fund stellt unser Verständnis der Evolution der Panzerung von Ankylosauriern völlig auf den Kopf. Wenn Sie mich vor der Entdeckung dieses Tieres gefragt hätten, wie die Panzerung der frühesten Ankylosaurier ausgesehen haben könnte, hätte ich gesagt, dass das einige kleine, einfache, pyramidenförmige Platten waren, die nicht den ganzen Körper bedeckten.
Doch Spicomellus afa war von oben bis unten gepanzert. Oder anders ausgedrückt, völlig einzigartig und total seltsam. Die große Frage ist nun, wozu das Ganze? Bislang galt die These, dass die Panzerung bei diesen Tieren dem Schutz bei Kämpfen diente. Doch daran gibt es nun Zweifel.
Können Sie sich vorstellen, mit 1 Meter langen Stachelhalsband herumzulaufen? Das wäre ziemlich lästig. Wenn man durch die Vegetation läuft, verheddert man sich darin. Es wäre einfach nervig. In der Natur gibt es bei Tieren häufig Strukturen, die keine wirklich klare Funktion haben, nur riesig und lang sind, wie Trophäen. Diese dienen eher der Repräsentation.
Also könnte die extreme Panzerung auch eine Art Statussymbol gewesen sein, die Sexualpartner ansprechen und der Konkurrenz zeigen sollte, was für ein prächtiges Exemplar da vor 165 Millionen Jahren herumstolzierte. Vielleicht hat der extreme Körperschmuck auch zum Ende dieser Ankylosaurier beigetragen. Die Panzerung war vielleicht irgendwann zu groß und zu schwer, um attraktiv zu sein oder überleben zu können.
Michael Stang war das über einen extrem gepanzerten frühen Ankylosaurier. Und wir machen jetzt hier ganz ungepanzert weiter mit den Meldungen. Im Studio ist Magdalena Schmude.
2 Veränderungen der Beckenform ermöglichen den aufrechten Gang. Mit seiner breiten Schüsselform unterscheidet sich das menschliche Becken vom hohen, schmalen Becken anderer Primaten. Die spezielle Anatomie bietet Ansatzstellen für Muskeln in Beinen und Rumpf, die eine aufrechte Haltung ermöglichen. Welche anatomischen Anpassungen dafür im Verlauf der Evolution ausschlaggebend waren, beschreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature. Der erste Schritt war demnach eine Drehung des Darmbeins um 90 Grad. Das führte dazu, dass dieser Knochen an der Rückseite des Beckens in die Breite statt in die Höhe wuchs, was die Gesamtform des Beckens veränderte. Der zweite Schritt, der mittlere Bereich des Darmbeinknochens verknöchert deutlich später als bei anderen Primaten. In der zusätzlichen Zeit bilden sich am knorpeligen Teil die Ansatzstellen Schnittstellen für Sehnen und Muskeln.
Saures Meerwasser schädigt die Zähne von Haien.
Je niedriger der pH-Wert des Wassers, desto stärker wird der Zahnschmelz angegriffen. An der Oberfläche, wo sich Risse und Löcher bilden, aber auch an den Wurzeln. Das hat ein Forschungsteam der Uni Düsseldorf gezeigt. Die Wissenschaftler hatten ausgefallene Zähne von schwarzspitzen Riffhaien, die in einem Aquarium in Oberhausen leben, 8 Wochen lang in Wasser mit verschiedenen pH-Werten gelegt und anschließend untersucht. Die Schäden an den Zähnen waren beim niedrigsten pH von 7,3 am größten und könnten die Zähne unbrauchbar machen, schlussfolgern die Wissenschaftler im Fachjournal Frontiers in Marine Science. Aktuell liegt der durchschnittliche pH-Wert der Ozeane bei 8,1. Er könnte bis zum Jahr 2300 aber auf 7,3 absinken, wenn sich infolge des Klimawandels immer mehr CO2 im Wasser löst.
Die Asteroiden Bennu und Ryugu könnten den gleichen Ursprung haben.
Die heutige Umlaufbahn der beiden Asteroiden legt nahe, dass sie beide vom inneren Rand des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter stammen. Womöglich sind sie aber noch viel enger verbunden und sind Bruchstücke desselben Mutterkörpers, dem gut 50 Kilometer großen Asteroiden Polana. Hinweise auf dieses enge Verwandtschaftsverhältnis lieferten Infrarotspektren von Polana, Bennu und Ryugu, die mithilfe des James-Webb-Teleskops sowie von Raumsonden aufgenommen wurden. Wissenschaftler aus den USA fanden dabei deutliche Übereinstimmungen, wie sie in den Astrophysical Journal Letters berichten. Weil die drei Asteroiden nach ihrer Entstehung unterschiedliche Wege durch das Sonnensystem genommen haben, sehen sie sich zwar heute noch ähnlich, weisen aber auch Unterschiede auf. Wie genau diese zustande kamen, soll als nächstes untersucht werden.
Verletzungen bei Walhaien haben oft menschliche Ursachen.
In einem Meeresgebiet westlich der indonesischen Insel Neuguinea hat ein internationales Forschungsteam mehr als 250 Walhaie beobachtet und Verletzungen dokumentiert. Die Region ist ein Hotspot für Walhai-Tourismus, wird aber auch für die Fischerei genutzt. Bei knapp 2/3 der Tiere konnten die Wissenschaftler sichtbare Verletzungen oder Narben entdecken. Rund 80% dieser Verletzungen ließen sich auf Zusammenstöße mit Booten oder traditionellen Fischereiplattformen zurückführen. Walhaie halten sich oft in der Nähe der Plattformen auf, um von den Ködern zu fressen. Der Großteil waren oberflächliche Wunden oder Hautabschürfungen, aber auch tiefe Schnittwunden oder Amputationen wurden dokumentiert. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Frontiers in Marine Science vor. Walhaie werden bis zu 20 Meter lang und sind auf der roten Liste der bedrohten Arten als stark gefährdet eingestuft.
Nachtaktive Spinnen nutzen gefangene Glühwürmchen als leuchtende Köder.
Forscher aus Taiwan haben beobachtet, dass Webspinnen, die diese Strategie nutzen, bis zu 3-mal mehr Beute machen als Spinnen in Netzen ohne Leuchtköder. Das berichten sie im Journal of Animal Ecology. Durch das Leuchten, das die Glühwürmchen als Paarungssignal verwenden, werden vor allem andere Glühwürmchen angezogen. Hiervon ging bei den Versuchen mit Leuchtködern bis zu 10-mal mehr ins Netz. Nicht leuchtende Beutetiere wie Motten, die sich im Netz verfangen, frisst die Spinne sofort. Glühwürmchen lässt sie dagegen unberührt im Netz hängen und kontrolliert nur von Zeit zu Zeit deren Zustand. Ein gefangenes Glühwürmchen kann bis zu 1 Stunde weiterleuchten.
Das waren die Meldungen mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 28. August. Venus nascht an den Sternen der Krippe. Gegen 5 Uhr strahlt am Osthimmel die Venus. Wer genau hinsieht, entdeckt etwas links unterhalb des hellen Planeten einen schwachen Nebelfleck. Der griechische Astronom Ptolemäus sprach von dem nebligen Gebilde in der Brust des Krebses. Im Fernglas zeigt sich, dass es sich um einen Sternhaufen handelt. Galileo Galilei war der Erste, der das erkannte. Seit der Antike ist dieses Objekt unter dem Namen Präsepe bekannt, lateinisch für Futterkrippe. Im englischen Sprachraum ist vom Bienenkorb die Rede, weil dort so viele Sterne zu schwirren scheinen. An den kommenden Tagen läuft die Venus unterhalb dieses Sternhaufens vorbei, was besonders im Fernrohr ein hübsches Schauspiel ist. Dienstag früh steht unser Nachbarplanet dicht neben dem Stern mit dem schönen Namen Acellus Australis, südlicher Esel. Der Esel frisst an der Krippe, ebenso wie sein nördliches Gegenstück Acellus Borealis. Die Krippe steht etwa 600 Lichtjahre entfernt und ihre Sterne sind astronomisch gesehen noch sehr jung, nämlich nur rund 600 Millionen Jahre alt. Zum Vergleich, unsere Sonne ist etwa 8-mal älter. Die etwa 1000 Sterne der Krippe sind praktisch gleichzeitig aus einer riesigen Gas- und Staubwolke entstanden. Der Haufen hat gut 20 Lichtjahre Durchmesser. Auch hier ein Vergleich. In der Umgebung unserer Sonne gibt es in einem solchen Bereich nicht einmal 30 Sterne. Befände sich unsere Erde mitten in der Krippe, so wäre der Himmel übersät mit Sternen, die heller als die Venus scheinen.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.